Aglaya, bist du schon mal auf eine Nacktschnecke draufgetreten?
Fast. Also am Wochenende fast. Ich bin gerade noch ausgewichen.
Ich bin letztens richtig in eine reingetreten. Oh. Ja, ich war auf dem Campingplatz und wollte abends zum Klo und der Weg war voller Nacktschnecken. Ja. Habe ich dann erst gesehen, als ich schon reingetreten war, habe ich so die Taschenlampe angemacht. Und zwar wie in so einem Horrorfilm. Also ich wusste wirklich nicht, wo ich meinen Fuß hinsetzen soll, weil alles voll war.
Ja, es sind wirklich super viele dieses Jahr. Und ich muss immer an meinen Opa denken und seinen Garten. Er hat dann immer die Nacktschnecken so genommen und in den Müll geworfen und wollte, dass ich das auch mache. Aber Nacktschnecken anfassen?
Ja, um die Mülltonne geht's auch noch. Diesen Sommer sind wirklich viele Nacktschnecken unterwegs. Und jetzt geht's drum, warum das so ist, warum manche Schnecken gut sind und manche schlecht und was man dann am besten mit den Schnecken macht.
Ja, ob Mülltonne, ja oder nein und was es noch für Optionen gibt.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Wir sind Ann-Kathrin Horn
und Aglaya Dahne aus den Wissensnachrichten von Deutschlandfunk Nova.
Bei uns geht es jede Woche um aktuelle Themen rund um Klima, Artenschutz und Natur.
Ja, diese Woche gucken wir auf Schnecken. Anka, das wolltest du gerne, das war dein Thema. Die kriechen ja eigentlich schon den ganzen Sommer in Gärten rum und in Parks, aber ich habe auch jetzt die Tage besonders viele gesehen.
Ja, dieses Jahr ist ein richtiges Schneckenjahr, also Schneckenparty.
Warum überhaupt? Also warum sind so viele?
Ja, es gab in Deutschland zuletzt ja ziemlich viele Dürrejahre. Da war es im Frühjahr und im Sommer warm und trocken und da vermehren sich dann Schnecken nicht so doll. Letztes Jahr war es dann zum ersten Mal wieder feuchter, da haben sich die Schnecken erholt und dieses Jahr waren die Bedingungen für Schnecken auch nochmal top. Also milder Winter, feuchtes Frühjahr, der Sommer nicht so trocken. Das heißt, jetzt dieses Jahr sind richtig viele da.
So, und du sagst, es gibt gute Nacktschnecken und schlechte. Und einige soll man vielleicht schützen und andere, ja, irgendwie loswerden.
Ja,
auf eine Art.
Also es gibt ziemlich viele Schneckenarten. Um die mit Schneckenhaus geht es jetzt nicht. Das ist nicht das Problem, sondern es geht jetzt um die Nacktschnecken. Und mit gute Schnecken meine ich, Schnecken an sich sind sowas wie Aufräummaschinen im Garten. Also die fressen tote Tiere und Pflanzenteile, die vergammeln. Also ist gut, wenn Schnecken da sind. Aber mittlerweile breitet sich bei den Nacktschnecken eine Art aus. Die hat mehr Nachteile als Vorteile.
Weil diese Art einfach zu viel frisst.
Genau, es geht um die spanische Wegschnecke, kommt nicht aus Spanien, hat man mittlerweile rausgefunden, heißt aber trotzdem so. Und die frisst viel mehr als die Nacktschnecken, die früher verbreitet waren. So viel, dass sie vermutlich Pflanzenarten ausrottet. Sie vermehrt sich viel, viel stärker und sie verdrängt auch die Schneckenart, die es früher oft gab, die heißt rote Wegschnecke. Und diese spanische, die ist wirklich so dominant, die paart sich dann auch mit der roten Wegschnecke und setzt dabei ihre eigenen Gene noch durch.
Ja, krass, diese spanische Wegschnecke. Auch ganz schön schlau, evolutionär gesehen,
ja,
sich da so einzunisten.
Ja, und die haben sich so krass durchgesetzt, dass vermutlich all die Schnecken, die wir gerade so sehen im Garten oder über die ich so am Campingplatz drüber starkse, dass das die spanischen Wegschnecken sind. Also diese heimischen roten Wegschnecken, die sind mittlerweile so selten. In manchen Bundesländern stehen die auf der roten Liste der gefährdeten Arten und die gibt es oft nur noch in irgendwelchen abgelegenen Gebieten tief im Wald.
Aber kann ich die unterscheiden? Also diese spanische und die rote, sehen die unterschiedlich aus?
Wenn die erwachsen sind, dann sehen die sich super ähnlich. Also nicht mal Fachleute kriegen das hin, die zu unterscheiden. Beide Arten können auch viele Farben haben. Also von Orange über Rot, Braun, manche sind schwarz. Du könntest die Arten unterscheiden, wenn du die Schnecken aufschneidest, weil es wohl Unterschiede gibt bei den Organen.
Ja, das ist keine Option. Also ich werde jetzt nicht irgendwelche Tiere aufschneiden.
Ja, und du willst ja auch nicht die falschen treffen, ne? Ja.
Nee.
Eine Möglichkeit gibt's, und zwar im Frühjahr, wenn die Schnecken noch klein sind, weil da unterscheiden die beiden Arten sich. Also es gibt nicht so viele Leute in Deutschland, die sich jetzt mit so Nacktschneckenfeinheiten beschäftigen. Carsten Renker ist einer davon vom Naturhistorischen Museum in Mainz und der hat mal beschrieben, was da die Unterschiede sind.
Während die Jungtiere unserer einheimischen roten Wegschnecke als weiße Schnecken anfangen, fangen die Jungtiere der spanischen Wegschnecke als so schmutzig braune Schnecken an.
Na, also als Schneckenkinder sehen sie noch unterschiedlich aus.
Okay, jetzt sind sie aber erwachsen und sie sind da und kriechen überall rum. Was kann ich denn machen mit diesen ganzen spanischen Wegschnecken? Also wir wollen sie nicht haben. Kann man die irgendwie eindämmen?
Man kann vorsorgen. Der Naturschutzbund hat da ein paar Tipps. Gibt es auch in den Shownotes. Gut ist, wenn ein Garten an ein paar Stellen sehr naturnah ist. Dann gibt es potenziell auch mehr Vögel, Igel oder Kröten, die dann Schnecken und Schneckeneier fressen. Gut ist, wenn man Gemüsebeete so anlegt, dass sie in der Sonne liegen oder weiter oben, also Hochbeete. Und es gibt auch Schneckenarten, die gegen die spanische Wegschnecke helfen. Die heißen Tigerschnegel. Und die erkennt man, die sehen nämlich getigert aus und die fressen die anderen Schnecken.
Okay, Kannibalismus, ja, in der Schneckenwelt.
Genau, also wenn man die getigerten Schnecken sieht, dann Jackpot.
Okay, also wir haben diese spanischen Wegschnecken, die wollen wir weghaben. Ich kann sie aber auch einsammeln und irgendwo hinbringen.
Ja, das ist ein Problem, weil die sind ja eigentlich überall fehl am Platze. Am wichtigsten dabei ist, bringen sie auf keinen Fall irgendwo in den Wald, weil da leben ja noch die letzten heimischen roten Wegschnecken, die vor diesen spanischen geschützt werden sollen. Was du machen kannst, wenn du die einsammeln und irgendwo wegbringen willst, irgendwo stadtnah, also weit weg von Wald, auf einer Hundewiese aussetzen. Schnecken fressen nämlich auch Kot, also sie sind nicht nur schlecht.
Okay, wow. Ja, eine Option müssen wir schon besprechen, auch wenn sie brutal ist. Also man kann Schnecken auch einfach töten, ne? Also das machen wir ja auch oft mit Schädlingen, dass wir sie töten, um Pflanzen zu schützen.
Ja, also töten ist jetzt keine offizielle Empfehlung, aber wird ehrlich gesagt auch trotzdem oft als Option aufgelistet. Das wird dann so umschrieben mit Einsammeln und Entsorgen, wo wir jetzt nochmal bei der Mülltonne wären, ne?
Die Methode von meinem Opa.
Ja, also lebend in eine Mülltonne ist nicht cool. Die Tonnen heizen sich auf, dann sterben die Schnecken ziemlich qualvoll. Man liest manchmal sowas wie kochendes Wasser oder Gift. Aber Fachleute sagen, wenn töten, dann bitte ohne langes Leiden. Und das geht am besten mit einer Schere. Schnell durchschneiden im vorderen Drittel. Das ist der schnellste Tod.
Okay, aber da muss man sich überwinden. Das ist
ja
nicht schön.
Naja, und für die Schnecke auch nicht. Und den Kadaver nicht auf den Kompost. Das lockt Schnecken an.
Ja, wo wir beim Kannibalismus sind, ne?
Ja, sondern besser in den Restmüll.
Okay, also ich weiß noch nicht, was meine Option ist, aber ich merke mir auf jeden Fall, auf keinen Fall Nacktschnecken in den Wald bringen.
Genau, und nicht lebendig in die Mülltonne. Am Sonntag wird gewählt in Sachsen und Thüringen und ein großes Thema im Wahlkampf sind auch erneuerbare Energien. Also sollen mehr Windräder gebaut werden und sowas.
Die meisten Parteien haben Klimaschutz auf ihrer To-Do-Liste. Die wollen sich vor allem für mehr Solaranlagen einsetzen. Bei Windkraftanlagen, da gibt es ein bisschen mehr Kontroverse. Da sagen einige Parteien, na, das sollen die Kommunen besser selbst entscheiden. Einige Leute fühlen sich ja von Windrädern auch gestört. Und es geht auch im Wahlkampf um Stromspeicher, um Waldschutz und darum, wie Klima- und Umweltschutz finanziert werden sollen.
Wenn ihr ein bisschen tiefer eintauchen wollt, was die Parteien in Thüringen und Sachsen vorhaben, auch in der Klimapolitik, haben wir euch zwei Seiten vom MDR verlinkt. Da sind die Positionen kurz zusammengefasst.
Wir wollen jetzt nämlich auf einen anderen Aspekt eingehen. Und zwar, wie gut wissen Menschen weltweit eigentlich über den Klimawandel Bescheid? Das ist ja eine wichtige Frage, denn wer eine Wahlentscheidung trifft, sollte richtig informiert sein, gerade bei so einem wichtigen Thema wie dem Klimawandel.
Und Aglaya, du hast dir eine Studie angeschaut, die diese Woche neu rausgekommen ist im Fachblatt Nature. War eine große Studie, also 50 Forschende aus der ganzen Welt daran beteiligt. Und die schreiben, dass es auf der Welt immer noch viele Menschen gibt, die nicht über den Klimawandel Bescheid wissen. Obwohl es dazu ja viele Infos gibt. Und die Forschenden haben einen Vorschlag, was man da machen könnte.
Ja, im Kern sagen sie, Politik, Medien, wir als Gesellschaft, wir alle, wir sollten Konsens mehr betonen.
Also Konsens, damit ist gemeint, dass Menschen sich über etwas einig sind.
Genau, in dem Fall geht es um den wissenschaftlichen Konsens darüber, dass wir eine Klimakrise haben und dass wir Menschen dafür die Verantwortung tragen, Stichwort Treibhausgase.
Ja, und aus wissenschaftlicher Sicht ist das ja eindeutig, ne? Also es gibt zwar auch natürliche Temperaturveränderungen auf der Erde, aber die Menschen sorgen mit den Treibhausgasen dafür, dass die Erde sich sehr viel stärker erwärmt. Und trotzdem gibt es immer noch Menschen, die da Zweifel haben.
Ja, und weltweit ist es laut dieser Studie etwa jede siebte Person. Mhm. Das ist zwar eine Minderheit, aber die Stimmen, die sagen, Klimaschutz ist vielleicht doch nicht so wichtig, die sind zurzeit ja schon deutlich zu hören. Also der aktuelle US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump zum Beispiel, der will Investitionen in Klimaschutz zurückfahren. Und auch im Wahlprogramm der AfD in Sachsen steht, dass es angeblich nicht bewiesen ist, dass der Mensch mit seinen Emissionen das Klima beeinflusst.
Sind die Zahlen denn überall gleich? Also ne, ist ja ein Unterschied USA, Deutschland, was die Skeptiker betrifft.
Nee, das Forschungsteam hat insgesamt 27 Länder untersucht und da gibt es schon große Unterschiede. In Deutschland etwa ist der Anteil der KlimawandelskeptikerInnen relativ gering. Das ist ungefähr jeder bzw. jede Zehnte.
Ja, ich finde das ehrlich gesagt immer noch viel. Also das heißt, woanders gibt es noch mehr.
Ja, die meisten gibt es in China. Da hat fast jede vierte Person Zweifel geäußert. Und das steht halt in kompletten Kontrast zu den Zahlen aus der Wissenschaft. Weil quasi alle Studien zum Klimawandel zum gleichen Ergebnis kommen. Es sind in erster Linie unsere Emissionen, die die Erde erwärmen.
So, was wäre jetzt die Lösung? Also wie macht man den Menschen klar, was genau der Stand der Wissenschaft ist?
Die Forschenden sagen, wenn wir den Menschen klar sagen, dass es diesen Konsens in der Wissenschaft gibt, dass das eindeutig ist, das macht was mit ihnen. Und sie haben das auch getestet mit etwa 10.000 Menschen auf allen Kontinenten. Die haben sie online befragt, zum Schein zu allen möglichen Themen. Also da waren auch Fragen dabei zu aktuellen Filmen und Infos zu Zahnhygiene und sowas. Aber eigentlich wollten die Forschenden wissen, können wir die Haltung der Menschen zum Klimawandel beeinflussen, wenn wir bestimmte Infos einstreuen? Das waren dann so Sätze wie 97% der Klimaforschenden stimmen überein, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel real ist.
Und wenn Leute dann sowas hören, dann sind sie eher überzeugt?
Ja, und sie sind auch besorgter. Das haben diese Umfragen ergeben. Und die Forschenden schließen daraus, Politik und Medien müssen den Leuten noch klarer sagen, wie sicher die Wissenschaft ist, dass es die Klimakrise gibt und dass wir Menschen die Einzigen sind, die da was machen können.
Ja, aber selbst wenn Leute wissen, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt, dann heißt es ja nicht auch, dass sie dann auch was tun, ne? Also zum Beispiel weniger fliegen oder so.
Ja, da haben die Forschenden in ihrem Experiment auch was ganz Ähnliches dann gesehen. Auch wenn es den Menschen dann klarer wurde, es gibt die menschengemachte Klimakrise, dann hat das nicht automatisch dazu geführt, dass sie auch für mehr politisches Engagement waren. Also ihre Haltung zu Klimaschutzmaßnahmen hat sich nicht geändert.
Ja gut, dann ändert dieses Wissen ja auch nicht so viel, oder? Also den Menschen ist dann bewusster, dass es den Klimawandel gibt, aber sie verlangen dann trotzdem nicht von der Politik, dass was dagegen getan wird.
Ja, nicht unbedingt. Am Ende entscheiden die Leute selbst, welche Politik sie wollen, was ihnen wichtig ist. Und das ist ja auch nicht unsere Aufgabe als Journalistinnen, den Leuten jetzt bestimmte Programme nahezulegen, politische Programme. Aber wir können eben über Fakten und Klimastudien berichten. Und wir können auch darüber aufklären, dass es auch Menschen gibt, die ganz bewusst Zweifel am Klimaschutz befeuern.
Ja, da frage ich mich immer, glauben die das selbst, wenn die sagen, es gibt keinen Klimawandel oder wissen sie es eigentlich besser, aber sie wollen Klicks und denken, sie kriegen dann mehr Wählerstimmen?
Ja, zu dem Thema kann ich einen Podcast empfehlen. Unsere Deutschlandfunk-Kollegen Jonas Rehse und Christopher Weingart haben sich mit Klimaleugnern beschäftigt und sind der Frage nachgegangen, was sind das für Leute, was treibt die an? Ich habe mal einen kurzen Eindruck mitgebracht.
Hören Sie auf, jeden Starkregen zum Vorzeichen des Weltunterganges zu erklären. Hören Sie auf, mit der Klimaangst Politik zu machen. Kommen Sie endlich zur Vernunft.
Und das können wir allgemein sehen, dass diese organisierte Klimawandelleugner-Szene auch umgeswitcht ist zu so einer Energiewende-Kritikern.
Wer sind diese Zweifler, Skeptiker und Leugner? Und wie wird mit der Leugnung Politik gemacht?
Die Klimaschutzverhinderer. Mit Leugnern auf Stimmenfang. Im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt in der Deutschlandfunk-App.
Ja, einen Link zu dem Podcast packen wir euch in die Shownotes.
Aglaya, neues Thema. Kannst du dir vorstellen, die ganze Landfläche von Deutschland ist kaputt? Also es gibt nichts mehr.
Deutschland existiert nicht mehr quasi.
Ja, aber Deutschland ist trotzdem noch ein Staat. Du bleibst auch Staatsbürgerin. Nur du lebst halt woanders und dann kannst du dich in eine Cloud einloggen, Virtual Reality Brille aufsetzen und dann kannst du durchs nachgebildete Köln laufen und zum Beispiel in den Dom gehen oder in eine Bar virtuell.
Okay. Ich glaube nicht, dass ich das wollen würde. Das klingt irgendwie sehr traurig.
Ja, Tuvalu ist das erste Land, das tatsächlich plant, ein digitaler Staat zu werden. Tuvalu ist ein Inselstaat im Pazifik und in 100 Jahren wird der wahrscheinlich komplett unter Wasser liegen, weil wegen der Erderwärmung der Meeresspiegel steigt. Und die Bewohnerinnen und Bewohner dürfen nach und nach nach Australien auswandern. Da gibt es schon einen Deal. Und sie können sich dann von dort in ihr untergehendes Land einloggen.
Also was dann unter Wasser ist, die ganzen Gebäude und so, das können sie dann mit ihrer VR-Brille erleben, da rumlaufen. Das klingt irgendwie sehr dystopisch.
Ja, ich habe mir das Beispiel ausgesucht, weil diese Woche ein großes Treffen läuft von den ganzen Ländern in der Pazifikregion. Tuvalu ist da auch mit dabei. Und ein Hauptthema ist der Klimawandel, also steigende Meeresspiegel zum Beispiel. Und die Pazifikländer sagen ja schon seit Jahren, Leute, bei uns hier kommen die Folgen des Klimawandels als erstes an und auch viel stärker. Also bitte hört ihr da drüben in Europa oder in Nordamerika mal wirklich endlich auf, so viele Treibhausgase rauszublasen.
Es ist aber ein Pazifik-Treffen, also aus Europa und Nordamerika, da ist keiner mit dabei. Was kann dann so ein Treffen bringen?
Es soll schon auch was Konkretes entschieden werden in Tonga bei dem Treffen. Zum Beispiel soll vermutlich mehr Geld zur Klimaanpassung zur Verfügung gestellt werden von reicheren Ländern wie Australien.
Klimaanpassung heißt eben, ja, wir wissen, der Klimawandel wird definitiv Folgen haben und man stellt sich irgendwie schon drauf ein, baut Dämme oder sowas, ne?
Ja. Und das Treffen ist auch mal wieder so ein öffentlicher Warnschuss. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres ist da auch zur Eröffnung hingereist und der wählt in letzter Zeit bei sowas schon immer recht drastische Worte.
I am in Tonga to issue a global SOS, Save Our Seas, on rising sea levels. A worldwide catastrophe is putting this Pacific paradise in peril.
Also er sagt, SOS, das Paradies ist in Gefahr unterzugehen.
Ja, das wird einem dann schon nochmal bewusst, finde ich, wenn er so alarmierende Worte benutzt, weil das ist einem nicht immer klar, wie krass die Auswirkungen sein können dort.
Ja, und es geht tatsächlich nicht nur um die Leute, die da leben, sondern wenn sich dort irgendwas verändert im Meer, die Temperatur, dann verändern sich auch die Wetterphänomene, die es alle paar Jahre gibt, El Niño und La Niña. Und das ändert dann auch das Wetter in vielen anderen Regionen der Welt, vermutlich auch bei uns.
Die Lösung heißt also überall mehr Klimaschutz, damit man den Pazifik schützt und am Ende dann wiederum auch uns. Die Frage ist, bewegt sich da wirklich was?
UNO-Generalsekretär Guterres sagt, wenn die reicheren Länder, die G20, das wirklich wollen und sich zusammentun, dann würde sich was bewegen.
We cannot go on blaming each other.
Er sagt, die Länder können nicht immer sagen, ihr habt aber mehr Schuld und wir machen nur was, wenn ihr erstmal was macht, sondern sie müssten ihre technischen Möglichkeiten und ihr Geld zusammenlegen und wirklich alle zusammen bis 2030 ihren Treibhausgasausstoß stark runterbringen.
Ja, Tuvalu rettet das vermutlich dann nicht mehr, aber zumindest könnten dann andere Menschen vielleicht ihre Heimat behalten.
Was geht?
Anka, mistest du regelmäßig aus?
Oh, ein Wunderpunkt, Aglaya. Also ich würde gerne minimalistisch leben. Ich stelle mir das so vor, dass das auch innerlich sehr entspannt. Aber so richtig alles ausmisten in großem Stil ist doch irgendwie schwer für mich.
Ich habe da ein paar Tipps mitgebracht fürs Ausmisten. Und die können helfen, am Ende wirklich minimalistischer zu leben. Also, dass wir wirklich weniger besitzen, weniger kaufen und weniger abhängig sind vom Konsum.
Was ja auch in Sachen Klima- und Umweltschutz sinnvoll ist, wenn wir weniger Ressourcen verbrauchen und weniger Güter um die ganze Welt schiffen.
Mhm. Forschende von der TU Berlin haben einen Ratgeber entwickelt, den kann man online runterladen. Der heißt Kompass Konsumreduktion.
Okay, ein bisschen tröge, aber okay.
Gut. Ja, aber der kann helfen oder soll helfen, den sogenannten Rebound-Effekt zu umgehen.
Rebound im Sinne von Rückschlag.
Ja, es ist nämlich oft so, wir freuen uns nach dem Ausmisten so sehr über den freien Platz und all die Ordnung, dass wir gleich wieder shoppen gehen und uns neue Dinge anschaffen. Und das ist dann ja überhaupt nicht nachhaltig.
Okay, dann geht's jetzt um die Tipps. Leg los.
Es gibt vier Phasen. Die ersten beiden, die heißen Inspektion und Reduktion. Die haben erstmal gar nicht so viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Also Schritt 1, du machst Inventur, guckst, was du so hast, zählst das alles und du beschäftigst dich auch mit den Gegenständen. Also was ist mir eigentlich wichtig?
Die Aufräumkönigin Marie Kondo sagt ja immer, does it spark joy? Also will ich es wirklich in meinem Leben haben?
Ja, das Prinzip ist ganz ähnlich bei diesem Ansatz. Und dann kommt die zweite Phase, Reduktion, da müsstest du aus. Und die Forschenden sagen, die Marie Kondo-Methode ist da eine Option. Also du behältst am Ende nur die Sachen, die dir wirklich Freude bereiten, dir Joy sparken. Aber es gibt auch andere Methoden. Du kannst das zum Beispiel spielerisch machen. Du trennst dich am ersten Tag von einer Sache, am zweiten Tag von zwei Und das geht dann immer so weiter und das ziehst du einen ganzen Monat durch. Oh,
das finde ich krass. Was mich ehrlich gesagt vom Ausmisten abhält, ist, dass ich nicht weiß, wohin mit dem ganzen Zeug dann. Also ich will es auf keinen Fall wegschmeißen, aber vieles von dem Zeug will ja auch kein anderer haben.
Ja, und die Sachen wegwerfen, das ist auch wirklich überhaupt nicht nachhaltig. Es ist besser, die Sachen im Kreislauf zu behalten, also sie zu verschenken, zu verkaufen oder auch zu reparieren. Und da sind wir bei einem wichtigen Schritt, Schritt 3, weitergeben. Und für den haben die Forschenden im Ratgeber viele Ideen zusammengetragen und Anlaufstellen, wo du Dinge sinnvoll loswirst. Also Umsonstläden, Secondhandläden, Internetportale oder auch Upcycling-Projekte. Da gibt es auch Werkstätten und sowas.
Ja, ehrlich gesagt mache ich sowas auch. Also ich gucke da schon, aber ich finde das dann ziemlich aufwendig. Also vielleicht müsste ich am besten mal einen Flohmarkt machen oder so. Ja. Fehlt immer noch Schritt 4.
Ja, dranbleiben.
Also nicht gleich wieder shoppen, wenn der Schrank leer ist.
Ja, die Fachleute sagen, es gibt ein paar Sachen, die helfen, falls einem das eben schwerfällt, da sich zu zügeln. Also setze dir klare Vorgaben für deinen Konsum. Zum Beispiel, wie viel Geld willst du im Monat ausgeben? Übe dich, Belohnungen aufzuschieben, sagen sie. Also wenn ich was Tolles sehe, kaufe ich es nicht sofort, sondern ich warte ein paar Tage und gucke, will ich es wirklich haben? Ist es mir wichtig? Also ich vermeide Impulskäufe. Und senke dein Stresslevel.
Weil ich bei Stress mehr einkaufe, oder wie?
Ja, Konsum gibt dir einen kurzen Dopaminrausch und der tut uns eben gut, wenn wir gerade Stress haben. Aber da können auch andere Sachen helfen, also Sport machen oder schlafen oder meditieren. Und das ist alles viel gesünder als Dinge kaufen. Wenn ihr euch die Tipps genauer angucken wollt, wir stellen euch den Link zum Ratgeber in die Shownotes.
So, wir sind schon fast am Ende jetzt, Aglaya. Was nimmst du mit aus der Folge?
Ich fand wirklich erstaunlich, wie viele Menschen weltweit doch Zweifel daran haben, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Und ich frage mich da auch eben als Journalistin, ne, wie kann man die Leute gut mit Informationen erreichen?
Ja.
Ja. Und bei dir?
Ich habe ein sehr emotionales Verhältnis zu Schnecken.
Positiv oder
also
negativ emotional?
Also krasser Ekel, aber auch Bewunderung irgendwie.
Okay.
Deine Minute Natur.
Zum Schluss wird es nochmal richtig nass. Die Schnecken freuen sich.
Ja, wir hören Regen an einem Weiher und zwischendurch gibt es auch Gewittergrollen.
Wir sagen Tschüss. Ich bin Aglaya Dane.
Ich bin Anka Horn. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.